Radio 1 Elektrobeats.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Hier in den Elektrobeats habe ich schon häufiger legendäre Musiker zu Gast, die ein wichtiges Kapitel deutscher Elektronikmusikgeschichte geschrieben haben. Einige Stichworte zu meinen heutigen Studiogästen. Kraftwerk, Neu, Aschra, Alben gemeinsam mit Klaus Schulze, Lilly Berlin, Fritz Müller, Central Europe Performance und noch viele, viele andere Projekte. Herzlich willkommen Eberhard Kranemann und Harald Großkopf. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo, Olaf.
Euer aktuelles gemeinsames Album heißt Krautwerk, eingangs daraus gehört Midnight in Düsseldorf, Berlin. Da sind auch gleich schon mal die beiden Städte lokalisiert, aus denen ihr kommt bzw. gewirkt habt. Harald kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. In der Anfangszeit von Radio 1, vor fast 20 Jahren, haben wir mal eine 4-Stunden-Live-Sendung bestritten. Und da hast du mir in mein Gästebuch so kleine Comiczeichnungen deines Gesichts gemalt und hast deinen Müdigkeitsgrad dokumentiert. Die Sendung fand ja nachts zwischen 1 und 5 Uhr früh statt. Wir wollen uns heute natürlich auf Krautwerk, euer gemeinsames Album, fokussieren. Ich sagte es eingangs, ihr beide seid seit vielen Jahren mit diversen Kunst- und Musikprojekten unterwegs. Ich habe gelesen, ihr habt euch 2016 auf einem Festival getroffen. Wo war das und kanntet ihr euch schon vorher persönlich?
Nee, wir kannten uns nicht. Der Harald kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Er kommt ja aus dieser Berliner Musikschule und ich komme aus der Düsseldorf Electronic Music School, Kraftwerk und Umfeld. Von der hatten wir überhaupt keinen Kontakt miteinander. Mhm. Und das Interessante ist eben, dass wir auch beide sehr unterschiedliche Musik machen. Mhm. Und eigentlich könnte man sich denken, das geht gar nicht zusammen. Mhm. Aber das ist das Spannende dieses Projekts Krautwerk, dass also zwei unterschiedliche Musikwelten, Klangfarben zueinander, aufeinander kommen. Und das finden diese neuen Fans, die es jetzt plötzlich entdecken, auch junge Leute, richtig toll, weil eine neue Sache passiert. Also wir kannten uns bis zum letzten Jahr überhaupt nicht. Das war ein großes Elektronik-Musik-Festival ins Schloss Burg in Solingen. Eine tolle, alte, schöne Burg, so toll, irgendwie mit alten Räumen, sehr schön so. Habe ich in einem einen Raum gespielt und so im Esssaal und Harald in der Kirche oder Kapelle, was das da war, in der Kapelle. Und dann habe ich aber mal kurz gehört, was der Kollege nebenan macht. Ich kannte den nicht. Und dann fand ich das so ein Hammer. Der habe ich vorher noch nie so gehört. Harald spielte da elektrisches Schlagzeug. Ich kannte bisher nur Naturschlagzeug, so Bum Bum, Klaus Dinger und was die so machen, die mich ja früher gespielt habe. Und dann kannte ich eben dieses Normale, was ja auch DJs viel machen. Die machen rein digital. Das macht dann immer Bum Bum Bum, ne? Und das ist ein bisschen langweilig. Und Harald spielte auf einmal elektrisches Schlagzeug, aber so dynamisch und powerful, mit einem so tollen Sound. Er macht wohl, das habe ich ja inzwischen jetzt gelernt durch die Zusammenarbeit, ich beobachte ihn ja, wie er das macht, so mit so Klangveränderungen, mit Klangfarben und mit Echo und Hall, da kommt so ein Power raus, das ist auch mehr als Schlagzeug, das ist schon, ich sage mal, wirklich in Anführungsstrichen richtige Musik. Da habe ich gesagt, mit dem Typen musst du mal zusammenspielen.
Wie geht die Geschichte dann weiter? Wart ihr euch auf Anhieb sympathisch? Hast du ja gerade schon beschrieben, dass ihr gesagt habt, lass uns mal treffen und versuchen, gemeinsam Stücke im Studio zu entwickeln. Und wann war das?
Ja, also ich habe natürlich bei der gleichen Frage, ich war dann neugierig, fand Eberhard auch so sehr nett und bin dann zu seiner Performance in diesen Raum gegangen und habe dann nach einer halben Minute den Raum wieder verlassen, weil mir das zu hart war. weil Eberhard quasi so, soll ich mal sagen, so elektronischen Free Jazz mit allen möglichen Instrumenten macht. Und habe dann auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und ein paar Wochen später rief er mich an und meinte, wollen wir nicht eine Session machen? Mhm. Irgendwie zusammenarbeiten. Und da war ich erst sehr skeptisch, muss ich zugeben. Und dann haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen. Er hat da so ein schönes Studio, in dem er malt und Musik macht. Und dann haben wir spontan aufgenommen, so 2-Spur-Stereo-Aufnahmen, so immer jeweils eine halbe Stunde. Und da waren sehr schöne Sachen dabei. Und die habe ich mir dann in den Rechner gepackt und habe da so interessante Loops rausgeschnitten und habe dann da so meinen Kram irgendwie noch draufgepackt und das Ergebnis ist halt Krautwerk.
Firmiert ihr unter Krautwerk oder heißt nur euer erstes Album so? Weil auf Plakaten in England beispielsweise ist schon immer Krautwerk zu lesen. Und war die Findung dieses Namens schwieriger als Jochen Arbeit von den Neubauten hier bei mir in der Sendung zu Gast war? Gab er mir unter anderem zu Protokoll, dass die Findung des Namens Automat für sein Side-Project ein sehr langwieriger und komplizierter war. Wie war das bei euch? Wer kam auf Krautwerk?
Ist gar nicht unsere eigene Erfindung. Engländer, unsere englischen Freunde in London, die hatten den Namen Krautwerk vorgeschlagen. Denn ursprünglich, Büro B ist unsere Plattenfirma und da firmieren wir unter dem Namen Großkopf und Kranemann. Ne? Mhm. Die wollten nicht Krautwerk oder den Namen gab es da noch gar nicht. Wir hatten da den Plattenvertrag unterschrieben, nachdem sie ein paar Sachen gehört haben, fanden sie toll. Und bei denen firmieren wir unter dem Namen, also die Gruppe heißt bei denen eigentlich
Kranemann, Großkopf.
Großkopf, ja, Kranemann, Kranemann, Großkopf, irgendwie sowas. Okay. Ne? Auf jeden Fall, dann aber fanden die Engländer das so scharf. Mit den Namen konnten sie nicht so viel anfangen. Aber die haben eben gemerkt, dass wir sind eben so blöde Scheiß-Krauts, so Deutsche, das ist eigentlich ein Schimpfwort, die Krauts aus Deutschland. Und das ist die Deutschen machen Werke, ne? Die machen Kunstwerke. Also ist Krautwerk richtig, aber die sagten nicht Krautwerk, sondern Krautwerk oder Krautworks. Und da haben wir gedacht, scheiße, der Name ist gar nicht so schlecht, wir nehmen den. Aber wir haben dann nicht gesagt Krautwerk oder Krautworks mit X wollte auch einer haben aus London. Und sagt, das macht doch das. Haben gesagt, nee, Krautwerk, ne?
So, okay. Das ist es jetzt.
Genau, also im Prinzip hat der Eberhard schon viel gesagt. Und das Wort Kraut eben, also nach dieser Verballhornung deutscher Soldaten da, damals Kraut, also Kraut, Sauerkrautgeschichten und der verballhornte Begriff, beziehungsweise das Schimpfwort der englischen Musikpresse Anfang der 70er, Krautrock. Und eben weil Eberhard natürlich auch mit der Kraftwerkgründung zu tun hat, haben wir gesagt, das machen wir mal so. Und dann haben wir natürlich auch die Originalschrift eines Posters genommen, was Eberhard mal für Kraftwerk genommen hat und haben das so ein bisschen hier gemacht, um auch so diese so kleine Hinweise. Also wir machen ja auch eigentlich keinen Krautrock, sondern das ist also so klein.
Da kommen wir
so
noch dazu.
Also ist so ein bisschen ironisch.
Ironischer Aspekt, kann man genau schon sagen.
Als nächstes habe ich aus dem Krautwerk-Album Uchiga und Texas Paris aufliegen. Letztgenannter sicherlich eine augenzwinkernde Referenz an den Wim Wenders-Film. Welche Making-of-Geschichte haben diese beiden Titel?
Uchiga, ich bin ja der Sänger der Kapelle Krautwerk. Und das Interessante ist eben, das Interessante dabei ist, normalerweise, wenn Menschen singen, singen die hier in deutscher oder in englischer Sprache, meistens in englischer Sprache. Dann werden aber meistens Geschichten erzählt. Das kann, habe ich früher auch mal gemacht als Fritz Müller und so. Ich kann das gar nicht mehr leiden, weil ich den Eindruck habe, Sprache wird missbraucht. Mhm. Man kann ja nur gucken, England, Brexit oder Trump ist ja alles Lüge. Es geht ja nur noch Scheiße ab mit Sprache. Deswegen gesagt, ich benutze die Sprache nicht mehr wiedererkennbar, sondern abstrakt. Und wenn wir beiden jetzt auch demnächst wieder in London auftreten im Oktober bei unserer Tour, ich improvisiere die Sprache zu der Musik, die wir machen. Mhm. Ist auch jeden Abend anders, bei jedem Stück anders. Und dann singe ich eben, wenn der Rhythmus geht, dann singe ich, so geht das ab. Mhm. Ne? Ist eine Erfindung aus dem Augenblick heraus. Also Improvisation, genau wie ich dann eben dazu Cello spiele oder Gitarre oder Hawaii-Gitarre, sind so Improvisationsteile zu diesem harten, festen Rhythmus, den wir machen.
Und Texas, Paris, sicherlich so dieses Wortspiel, ja?
Ja, ist aber Wim Wenders umgekehrt, der Wim Wenders Film, der heißt ja
Paris, Texas. Genau.
Und das ist aber eine Referenz an den super Gitarristen, der da so toll Gitarre gespielt hat.
Ray Cooder.
Genau. Weil ich bin schon Ray Cooder Fan. Und als ich vor 20 Jahren oder wann dieser Film gelaufen ist, im Kino war, Texas, Paris, diese Musik von Ray Cooder hat mich so umgehauen. Dieser einsame Mann, der da in der Wüste über diese Gleise stolpert und kaum ankommt. Und dann diese Musik, so ganz verloren in der Wüste, diese mit Echo, Hall, nur so eine einsame Gitarre. Und als wir das Stück aufgenommen haben, wir beiden, ich habe natürlich gar nicht an Ray Cooder, Wim Wenders gedacht. Hinterher habe ich gedacht, scheiße, was hast du denn da gespielt? Das klingt ja wie Ray Cooder, Wim Wenders. Und das ist so eine indirekte, nachträgliche Referenz.
Radio 1, Elektrobeat-Studio-Gäste sind Eberhard Kranemann und Harald Großkopf. Ihr gemeinsames Album heißt Krautwerk und das können Sie wahlweise auf CD oder auf limitierten blauen Vinyl von beiden signiert gewinnen, wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik gefällt.
Radio 1, Elektrobeats. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de.
Kennwort, Krautwerk, Wunschgewinn notieren und die Adressenangabe nicht vergessen. Eberhard und Harald, wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich habe schon einige Stationen eurer Musikerbiografie genannt. Frühe Kraftwerk, neue Aschra, Harald 2, erfolgreiche Soloalben schon Anfang, Mitte der 80er Jahre mit Synthesist und Oceanheart. Bevor es mit euch in euren Sessions losging, die im Kunsthaus Boltenberg und in Wuppertal stattfanden, habt ihr euch da Gedanken gemacht, so und so soll die gemeinsame Musik von Kranemann und Großkopf klingen? Eberhard hat schon erwähnt, als ihr euch kennenlerntet, ihr seid doch sehr unterschiedlich von eurer musikalischen Ausrichtung. Gab es da, ich will jetzt nicht sagen Masterplan, aber wenn man gemeinsam im Studio Musik macht, hat man vielleicht eine Vision?
Ja, also eine Vision insofern, dass wir gesagt haben, es gibt irgendwie keine Regeln, ja, also außer den Regeln, die sich aus Erfahrung irgendwie entwickeln. Und es ist einfach so entstanden. Wir hatten eigentlich gar nicht so die Absicht, da jetzt ein Album zu machen, sondern wir haben einfach eine Session
just
gemacht.
Just for fun erstmal, ja?
Bitte?
Erstmal just for fun, ja?
Genau, just for fun, sowieso. Egal, ich meine, wir machen Musik, weil es uns Spaß macht, weil wir gar nichts anderes gut können. Doch, Eva kann gut malen.
Ich kann auch Bilder malen.
Ja gut, er kann Bilder malen. Und dann habe ich das einfach mal so in meinen Rechner genommen, dieses Material, was wir aufgenommen haben. Wie gesagt, habe das geschnitten. Und das war dann so interessant, weil das eben so schräg anarchistisch zum Teil auch war. Und ich ja eher so ein bisschen harmonischer und rhythmische Strukturen und so ein bisschen mathematischere Strukturen. Und gerade diese Kombination aus diesen Extremen, finde ich, macht den Reiz unserer Musik aus. Ja, das ist, und wir haben ja auch gleich eine Plattenfirma gefunden. Das hat uns jetzt alles so ein bisschen überrumpelt sogar. Also wir haben gar nicht damit gerechnet, eine Platte. Wir haben gesagt, auch bieten wir mal an, mal gucken. Wir haben ja Zeit, wir haben überhaupt keine Eile. Ja, und dann hat sich
ging
das ab und jetzt plötzlich, ich hatte ein englisches Management seit einer Weile, ich habe Solo-Konzerte gemacht, vor allen Dingen in England und so, und das ist jetzt auch ein bisschen fester geworden. Ja, und schon machen wir eine England-Tournee Anfang Oktober und sind im November in Schweden, also es ist schon irgendwie irre, ja.
Wir sollten noch klären, auf der Platte spielt Harald Electronic Drums, Percussion und Electronics und Eberhard Cello, Elektrik und Hawaii-Gitarre, ebenfalls Electronics, und die Vocals sind ebenfalls von dir. Für Außenstehende, die eure Platte Krautwerk nicht kennen, wir haben zwar heute schon einige Stücke gehört, welche musikalischen Inkredenzien enthält eure Musik live und auf Platte? Wie würdet ihr das selbst anderen erklären?
Ja, Loop. Wir sind Loop-orientiert und so arbeiten wir. Also es ist ein bisschen DJing und dann eben darauf improvisiert. Also das sind so die Ingredienzien, aber es ist eben immer noch ein Raum für spontanen Musikeinsatz.
Vielleicht kann ich einen kleinen Schlenker machen zu Kollegen von uns. Ich habe ja vor ungefähr 50 Jahren die Gruppe Kraftwerk mitgegründet, zusammen mit Florian Schneider-Essleben. Ein Jahr später kam der Kollege Ralf Hütter dazu, der das heute alleine weiter betreibt. Früher war das für mich eine ganz tolle, spannende Musik. Mhm. Das hat sich dann später, als ich weg war, Stück für Stück geändert. Und heute ist es leider nur noch so, dass Kraftwerk die Musik so macht, wenn die live auftreten, dass es zu ungefähr 95%, sagen wir mal, abgespielt wird von der Festplatte und nur ganz wenig machen die live dazu. Und das gefällt mir nicht so gut. Ich finde das eigentlich auch ein Betrug am Zuhörer, der meint, er hört jetzt Live-Musik, das ist keine Live-Musik. Und in der Form wollten wir das eben nicht machen. Und deswegen haben wir uns geeinigt, nee, komm, wenn wir schon spielen, wir müssen ganz viel Freiraum haben für unsere Kreativität und den Augenblick. Wir leben im Augenblick, wir wollen unsere Gefühle des Augenblicks ausdrücken. Natürlich benutzen wir auch Grundklänge, die wir gespeichert haben, Loops, die vom Computer kommen. Aber dazu ist eben ein sehr großer Anteil an Live-Musik. Und das ist dann richtig spannend. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, Hörer können vielleicht auch mal bei YouTube gucken, da habe ich so auch so Sachen gepostet, wie wir live in England auftreten. Mhm. das ist der Hammer, wie die das auch posten, wie viele Leute das gucken und toll finden. Da sieht man, wie lebendig das ist, ne? Wie die Musik geht richtig ab und das Publikum geht richtig mit. Obwohl Harald und ich beide schon irgendwie ältere Kollegen sind, nur junge Leute im Publikum, so zwischen 20 und 30. Und in England, wenn wir das spielen, die toben und schreien und die wollen Zugabe. Die kriegen sich gar nicht mehr ein. Und dieses Live-Gefühl möchten wir auch gerne haben und übermitteln.
Wir wollen uns heute eher auf Krautwerk konzentrieren und nicht allzu sehr in den Rückspiegel schauen, aber vielleicht doch ein kleiner biografischer und musikhistorischer Exkurs. Du hast da schon gerade über Kraftwerk auch gesprochen. Du hast am Konservatorium in Dortmund eine Kontrabassausbildung absolviert und dann an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert Malerei, Grafik, Kunstgeschichte, Philosophie, Pädagogik. 1967 bis 69 warst du Bassist in der experimentellen Musikgruppe Piss Off, ein ziemlich punkiger Name. Ja. Da gab es auch Aktionen mit Joseph Beuys. Aus heutiger Sicht, wie würdest du die Musik beschreiben, die er damals gemacht hat?
Also Piss Off war Anti-Musik. Okay. Nachdem ich eben angefangen habe mit klassischer Musik, das fand ich also schön, Kontrabass gestrichen, dann habe ich auch dieses alte Zeug gespielt, Vivaldi, Telemann, Bach und sowas, ne? Aber das war mir dann irgendwann mal auch zu langweilig, reproduzierte Sachen zu machen. Und der Dirigent sagt ja auch nochmal, wie du was spielen musst nach Noten. Ist alles vorgegeben, war für mich zu wenig Freiraum. Dann habe ich erst angefangen, Jazzmusik zu spielen. Das war schon offener, aber Jazzmusik geht auch nach bestimmten Standards. Das sind meistens 32 Takte, 4x8 Takte mit bestimmten Harmoniefolgen, wo ich dann aber auch improvisieren kann. Das war mir dann auch schon zu eng. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ganz frei. Ne? Vor 40 Jahren oder wann habe ich angefangen? So, ich löse mich davon. Ich mache nur noch freie Musik, was ich im Augenblick spüre. Und der erste große Freiraum für mich war die Gruppe Piss Off. Das waren Studenten alles von der Kunstakademie Düsseldorf. Die meisten waren in der Beuys-Klasse. Ich war in der Klasse von Professor Ruprecht Geiger, Malereiklasse. Wir haben uns dann getroffen, wir haben Musik gemacht. Das war 68er Jahre, war ja die Zeit, sagen wir, die Revolutionszeit. Und die Dutschke, also alles kaputt machen, was um uns rum ist, politisch, gesellschaftlich, war alles nichts. Und das wollten wir anders haben. Und wir waren sozusagen die kulturellen Steineschmeißer, ne? Und die Gruppe Piss Off, wir haben das so gemacht, wenn wir einen Job hatten, zum Beispiel mit Joseph Beuys zusammen im Cream Cheese, ein Stück von uns dauerte ungefähr immer 3 Stunden. Wir sind auf die Bühne gegangen. Wir haben
Extended Version.
Ja, wir haben allerhand Drogen erstmal eingeschmissen, dass wir sozusagen eigentlich bewusstlos waren. Ja. Und dann haben wir die Verstärker alle auf volle Pulle gestellt, also auf ganz laut, alle auf 10, Gitarren und Bässe und alles, fürchterlich laut und verzerrt und Krach. Und wir haben dann 3 Stunden nur Krach gemacht, oft disharmonischen Krach. Das konnte überhaupt kein Mensch aushalten. Und zum Teil haben sich auch die Gitarren zwischendurch verstimmt, weil Saiten gerissen sind. Das war aber egal. Wir haben dann mit verstimmten Gitarren weiter gespielt und ich hatte damals angefangen, Saxophon zu spielen und sogar Klarinette. Ich konnte das damals gar nicht. Ich habe da nur reingeschrien wie ein Tier. Wah, wah, oh, so krätzen. Und das aber 3 Stunden lang. Und nach 3 Stunden waren wir nass geschwitzt und so kaputt und fertig, wir konnten gar nicht mehr. Wir haben so lange gespielt, bis wir körperlich am Ende waren. Das war Piss Off.
Wir machen jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung. Du sprachst schon darüber, über die Zeit bei Kraftwerk, dass du Gründungsmitglied warst. Ich glaube, bevor du bei Kraftwerk eingestiegen bist, gab es schon Aufnahmen gemeinsam mit Florian Schneider Essleben. Ja, wann war das?
Das muss gewesen sein. Das war 1967. Und zwar, der Florian hatte mich eben gesehen, wie ich mit Piss Off da gespielt habe. Ne? Und da hat er sich so immer heimlich so rumgedrückt. Ich war damals schon Student, ich war schon groß und alt, ich war ja schon 20 und er war erst 18, er ging noch zur Schule. Und dann kam er da immer gucken, heimlich so versteckt im Hintergrund, ah, was ist das? Das fand er so toll, dass der Kontakt ging von Florian aus. Der wollte dann unbedingt mit mir zusammenspielen. Dann haben wir uns verabredet und wir haben dann zum Teil bei mir in meiner Mietwohnung gespielt, aber meistens hatten wir geprobt. Der Vater von Florian ist Paul Schneider Essleben, ein ganz berühmter Architekt.
Genau, ja.
Und dann hatte der Vater aber so riesige Hallen und Räume, wo irgendwie diese Architekturmodelle für seine großen Projekte gebaut worden sind. Und da durften wir dann proben. Ne? Da kam der Vater dazu, der fand das ganz toll, dass sein schwieriger Sohn endlich mal einen Freund hat, mit dem er spielen kann. Der Vater hat auch Fotos von uns gemacht und da haben wir dann öfter gespielt. Und ich hatte damals sogar schon ein Tonbandgerät von Telefunken, Mono. Mhm. Das habe ich dann mitgebracht und habe da die ersten Aufnahmen gemacht. Die habe ich auch heute noch.
Die nächste Station von Eberhard Kranemann war dann Neu. Wie kam das, dass du bei Neu eingestiegen bist über Klaus Dinger?
Ja, es war irgendwie ein bisschen schwierig damals in der Zeit, weil ich hatte, ich glaube, es war 1971 oder 72, da habe ich mein Examen gemacht an der Kunstakademie Düsseldorf. Und dann hatte ich weniger Zeit für Kraftwerk. Und das war leider für mich ganz doof. Ne? Dann habe ich mit Florian gesprochen. Florian wollte ganz viel jetzt neue Sachen. Ralf Hütter war raus aus der Band. Er hatte das gleiche Problem wie ich. Ralf Hütter hatte Architektur studiert in Aachen. Und er wollte sein Architekturstudium beenden. Ne? Sein Vater hatte wohl Druck gemacht, sagen, ey Bursche, dieser scheiß Musik, das ist nichts. Da kriegst du kein Geld mehr von Papi. Du musst erstmal dein Studium beenden. Also Ralf raus aus Kraftwerk, nach Aachen gegangen und hat dann erstmal sein Architekturstudium gemacht. Und dann war ich mit Florian alleine. Dann haben wir uns den Charlie Weiss als Schlagzeuger dazu genommen, sind wir erstmal rumgetourt und haben gespielt. Und dann kam aber bei mir, dass mein Examen anstand. Dann musste ich da ackern und arbeiten, habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt für die nächsten Kraftwerk-Geschichten, die du jetzt gerade anleihst, keine Zeit. Na gut, da bin ich erstmal rausgegangen und dann hatte ja Florian als Ersatzmann für mich, Michael Rother und Klaus Dinger da eingesetzt. Das hat aber nur so 2-3 Monate geklappt, weil die haben sich wohl nur gestritten. Ich habe mit allen dreien hinterher gesprochen, die kamen nicht zurecht. Ich glaube, es war noch nicht mal musikalisch, sondern eher psychisch, die Balance stimmte nicht und dann haben die alles sein gelassen und dann kam im Herbst auch dann endlich glücklich der alte Freund Ralf zurück und dann konnte er mit Florian weiterarbeiten. Und das muss ich aber sagen, das haben die beiden super hingekriegt. Ich meckere auch gerne über Kraftwerk, über die spätere Entwicklung, weil mir da nicht alles gefällt. Aber was das Lebenswerk von Florian und Ralf und die beiden sind eigentlich Kraftwerk, ist einfach alleroberste Sahne und Spitzenklasse. Sind ganz tolle Musiker und die haben so neue Sachen entwickelt und erfunden, dass es sowas gab es also schon ganz lange in der Musikgeschichte überhaupt nicht.
Bevor wir uns über Fritz Müller unterhalten, ein Projekt von dir, ganz kurz, wie lange gab es Fritz Müller?
Ich glaube ungefähr 7 oder 8 Jahre.
Elektrobeat-Studio-Gäste in der ersten Stunde sind Eberhard Kranemann und Harald Großkopf. Ihre gemeinsame Platte trägt den Titel Krautwerk und diese können Sie wahlweise auf CD oder Vinyl von beiden signiert gewinnen, wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik gefällt. Mails an elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de. Kennwort, Krautwerk, Wunschgewinn notieren und Ihre Adresse nicht vergessen zu notieren. Zuletzt gehört hintereinander Musik vom Multimedia-Projekt Fritz Müller und dann Harald Großkopf Solo. Ja, an Eberhard die Frage, 1973 startete Fritz Müller. Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Namen und welche persönlichen Erinnerungen hast du an die Zusammenarbeit mit Conny? Unlängst war ja auch die Premiere des Conny-Planck-Films, da wart ihr beide in Köln, glaube ich, zugegen. Mhm. Wie gefällt dir der Film und findest du Conny da auch, dass dieser Film ihm gerecht wird?
Ja, das ist ein sehr guter Film. Ich war überrascht von der Qualität des Films und was ich gar nicht mitbekommen habe, früher, als ich mit Conny zusammengearbeitet habe. Nach meiner Zeit bei Conny hat er wohl mit ganz vielen großartigen, berühmten Künstlern aus der ganzen Welt zusammengespielt, die ich zum Teil gar nicht kannte. Mhm. Zum Teil auch so mit so schwarzamerikanischen Musikern, so die so Hip-Hop gemacht haben. Das ist an mir vorbeigegangen und die beiden kommen auch im Film vor. Und die waren so begeistert. Da ist der Sohn vom Conny Planck, der Stefan, extra nach New York gefahren und hat die da gefilmt und aufgenommen und interviewt. Und die waren noch immer so begeistert über das, was sie bei Conny erlebt haben. Und das sind natürlich Sachen, die für mich auch ganz spannend waren, um den Conny mal von der anderen Seite zu erleben. Ich selber kannte den Conny schon sehr lange, schon bevor meiner Zeit mit Kraftwerk und Neu, auch lange vor meiner Zeit mit Fritz Müller. Und zwar habe ich, um mein Studium der Malerei an der Kunstgemeinde Düsseldorf zu finanzieren, als Kontrabassist gespielt, so bei so Werbeeinspielungen. Ne? Das war damals ganz gut. Ich habe da so 300 Mark für eine Stunde bekommen, das war damals viel Geld. Und zwar das Problem war, viele Jazzmusiker oder Rock-Pop-Musiker konnten keine Noten lesen. Ich, durch die klassische Ausbildung konnte ich Noten lesen und jeden Scheißdreck abspielen von Noten. Und das konnten nur wenige, also habe ich solche Jobs ab und zu angenommen. Also ich habe Conny Plank eben sehr früh kennengelernt. Und zwar war Conny Plank ursprünglich Angestellter als Tontechniker im Godorf-Studio bei Bonn-Bad Godesberg, irgendwie in so einem Industriegebiet. Und da hat er tagsüber riesige Orchester aufgenommen, auch klassische Orchester. Und nachts irgendwie, er hatte den Schlüssel, konnte er dann da rein ins Studio. Und da hat er mir dann ab und zu Bescheid gesagt, nachdem wir uns kennengelernt haben, über diese Werbesachen, die wir auch zusammen gemacht haben, tagsüber. Dann haben wir nachts uns da eingeschlossen und haben dann für uns experimentiert, andere Musik gemacht. Weil da habe ich schon gemerkt, der Conny will was ganz anderes als diese komische Auftragsarbeit. Mhm. Ich wollte auch was anderes. Da haben wir uns angefreundet und von da an haben wir dann öfter zusammengearbeitet. Auch später, als er sein eigenes Studio in Wolperath aufgemacht hat, bin ich früh hingefahren und haben da zusammengearbeitet. Und daraus ist auch dann dieses Fritz-Müller-Konzept entstanden.
Wie kam es zum Namen Fritz Müller?
Ja, ich hatte ja vorher bei Kraftwerk und Neu gespielt. Und ich hatte aber eigentlich ganz, ganz andere Ideen. Ich wollte eigentlich gesellschaftskritische Texte machen mit deutscher Rockmusik, was damals noch ganz selten war. Hinterher gab es das ja auch von anderen Leuten, Tonsteine, Scherben und wie die alle hießen, mehrere Gruppen, die sowas gemacht haben, die aber dann dabei geblieben sind. Und ich habe dann da irgendwann mit aufgehört. Und das war eine Musik, die eben solche Texte beinhaltete, aber die ironisch, sarkastisch und bösartig waren. Und die Musik war richtig so hart rockig irgendwie, das ging ganz gut. Aber ich hatte damals den Eindruck, mit den Texten konnten auch viele nichts anfangen, weil die ja so zu intellektuell waren oder intellektuell ironisch verdreht. Das heißt, viele Menschen haben gar nicht verstanden, was ich eigentlich ausgedrückt habe. Und dann habe ich das noch ein paar Jahre gemacht, habe ich sein gelassen und gedacht, hey, das bringt nichts. Wenn das sowieso keiner versteht, lasse ich das mal sein.
Zurück zu Krautwerk. Als nächstes habe ich ein Stück aufliegen, das heißt Buddhatal. War da eure Intention, so ein schamanhaftes Ambient-Stück zu kreieren?
Ja, also Wuppertal, ja. Und dann haben wir, das war so ein ruhiges Stück. Und haben wir gedacht, ach, Wuppertal und Buddhatal, so, das ist die Idee, die Assoziation gewesen. Ganz simpel, keine große tiefe Bedeutung. Einfach ein schönes, ruhiges Stück, wie ich finde.
Das Stück selber hat eine ganz tiefe Bedeutung. Nur der Name Buddhatal hat nicht diese Bedeutung. Den Namen Buddhatal haben wir später dazu erfunden. Aber ist eigentlich ein ganz tiefes, philosophisches Stück. Ist ein ganz ruhiges, ein ganz tiefes, schweres Stück. Einer unserer Kritiker aus London hat dann sogar geschrieben, das ist das Centerpiece of the whole CD. Der findet das richtig toll. Er hat gemerkt, es ist ein philosophisches Stück, was ganz tief reingeht. Ne, obwohl das gar nicht rhythmisch ist, es schwebt einfach nur so weg.
Elektrobeat-Studio-Gäste sind Eberhard Kranemann und Harald Großkopf, zwei Musikerlegenden, und gemeinsam haben sie das Album Krautwerk eingespielt. Die Zeit eilt uns leider etwas davon. Vielleicht noch die Frage nach der Veröffentlichung von Krautwerk und Konzerten. Habt ihr euch nicht auf die faule Haut gelegt? Es gab schon wieder Sessions mit Station 17, Schneider TM und Marc Romboy. Erzählt doch mal, was da entstanden ist, wird das demnächst auch auf Platte erscheinen?
Ja, also ich kenne Marc Romboy schon seit ungefähr 25 Jahren. Wir haben damals auch so mit Steve Baltes, Ashra, ja, haben wir damals so technoide Musik gemacht und dort veröffentlicht, so Einzeltitel zum Teil. Und wir hatten immer mal wieder Kontakt, und in den letzten Jahren ist der Kontakt enger geworden. Und da sagte mir der Marc, weißt du eigentlich, dass ich langsam dahin komme musikalisch, wo ihr vor 40 Jahren wart? So, ne? Also die Art und Weise, dass man improvisiert und nicht eben nur MIDI-Schnippeleien macht und alles so ganz geradlinig konstruiert. Und das fand er so toll. Und dann sagte ich ihm, ja, ich mache gerade mit Eberhard, oh, super, kommt in mein Studio. Und wir machen Sessions, und das haben wir gemacht im Mai, Juni, irrsinnig heiß, in so einem ganz kleinen Raum, auch nicht wesentlich größer als hier. Es war, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen so die ersten Titel zustande, weil der Marc ist schwer unterwegs in der Welt und legt hier und da auf.
Der Kolumbien. Hat viele Platten in der letzten Zeit veröffentlicht. Ja, und, tolle Sachen,
also, ja. Ganz netter Mensch und wir nehmen an, dass das so Anfang nächsten Jahres bis Mitte nächsten Jahr da sicherlich auch was bei rauskommt. Dann haben wir vor fünf Wochen waren wir in... waren wir oben in Emmelsbüll-Hornsbüll, ganz weit oben im Norden, noch nie gehört ihr diesen Namen, ganz kleiner Ort, ein wunderbares Gelände, so ein altes Schulgebäude, da ist ein Studio drin, da haben wir mit Station 17 aus Hamburg, das ist ein Projekt mit Musikern und Behinderten, wobei die
da
Musiker...
Da gibt es mehrere Platten schon.
Genau, ja. Wo die zum Teil eben auch die Betreuer sind, haben wir da Sessions gemacht, 2 Tage lang und das Material habe ich jetzt auch gerade im Rechner und habe da schon auch sehr, sehr interessante Stücke draus gemacht, weil insgesamt gab es, glaube ich, 20 Stunden Musik und das soll alles auf eine Vinyl drauf, das geht natürlich nicht. Das muss alles schwer eingedampft werden, aber da freue ich mich auch schon drauf, das wird auch sehr schön.
Eure Platte beschließt mit Be Cool, sicherlich bewusst dieser mit einer positiven Message versehene Schlusstrack, ja?
Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz hartes und schnelles Stück. Und das ist für uns schon ein Wechsel in eine ganz andere Musikrichtung. So ein bisschen, da deutet sich so ein DJ-Stil an, ne, was wir eigentlich nicht sind. Und zwar habe ich für dieses Stück eine Bassfigur erfunden, die unheimlich schnell durchsaust. Ich glaube, 160er BPM-Rhythmus, ganz schnell. Ich habe die Bassfigur eingespielt und der Harald hat die dann aber elektronisch verfremdet. Aber dermaßen spitzenmäßig, geil, super. Und dann so mit Echo-Hall, links, rechts, Echo. Das geht dermaßen ab nach vorne. Und dazu spielt der Harald sein gemeines, geiles elektrisches Schlagzeug. Das ist ein Rhythmus. Da, 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 da. Das hämmert nur weg wie nix. So, und dann darauf spiele ich dann auch noch Gitarre und Singlespiel, Cello. Das ist der Power. Das ist so ein Powerstück. Ich glaube, 8 oder 9 Minuten geht das durch. Und das macht uns einfach Spaß. Wir machen nicht Musik zum Geld verdienen. Geld haben wir genug, brauchen wir gar nicht. Wir machen nur Musik aus Spaß. Und das reicht uns dann auch.
Ein völlig euphorisches Ende dieser ersten Stunde. Studiogäste waren Eberhard Kranemann und Harald Großkopf. Danke euch sehr für den Studiobesuch. Und hier ist Be Cool. Danke euch.
Danke euch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.